Genau, ich habe am Anfang zwei Fragen mitgebracht, aber bevor ich das sagen möchte, hatte ich den Eindruck, das kurz zu teilen. Wir haben gerade gesungen, Gott ist ein Wunderwirker, Gott ist ein Wegbereiter und er ist ein Versprechenhalter. Und mir geht es um das Versprechenhalter. Gott hält seine Versprechen. Aber die Frage ist, hältst du seine Versprechen, die er dir gegeben hat? Gott wird sich um dich sorgen, mach dir keine Sorgen. Wenn du heute da bist und du machst dir Sorgen um irgendeine Situation, denk dran, Gott ist ein Versprechenhalter. Die Frage ist nur, hältst du seine Versprechen in deinem Herzen? Hältst du sie fest? Okay, ich habe am Anfang zwei Fragen mitgebracht und ich möchte starten mit der einen Frage, mit der ersten Frage. Wer von euch in diesem Raum ist da und hat sich schon jemals verglichen? Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Yes, danke. Du bist nicht der Einzige, willkommen im Club. Und die zweite Frage ist, wer ist hier und sagt, es hat ihn schon jemals etwas gebracht? Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Ja. Nein, auch da bist du nicht der Einzige. Wisst ihr, so oft als kleines Kind wusste ich, dass man sich nicht vergleichen soll. So oft wusste ich, hey, du darfst dich nicht vergleichen. Vergleich dich doch nicht. Und dann kamen die ganzen schlauen Leute mit ihren ganzen schlauen Sprüchen, mit den Weisheitszitaten und haben gesagt, hey, du bist einzigartig, du bist wunderschön, du bist wertvoll, du bist ein Unikat, du bist ein Einzelstück, ein Meisterwerk, was auch immer. Du bist du, ich bin ich, er ist er. Konzentrier dich auf dich selber und jeder Mensch ist einzigartig. Oder vielleicht habt ihr auch diesen Spruch gehört, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und Anfang der Unzufriedenheit. Und vielleicht hast du all die schlauen Sprüche gehört und ich habe es schon tausendmal gehört. Runter und hoch, alles schon tausendmal gehört. Aber trotzdem habe ich mich immer verglichen. Ich weiß nicht warum. Ich verglich mich natürlich immer nur mit den Leuten, die in meinen Augen viel, viel, viel besser waren als ich. Also Leute, die humorvoller waren, attraktiver, beliebter, die intelligenter waren als ich. Und ich verglich mich natürlich immer nur mit den Leuten, die das hatten, was ich nicht hatte. Ich will euch heute sagen, dass Vergleichen der Glückskiller Nummer 1 ist. Und als ich mich in der Vorbereitung irgendwie Gedanken gemacht habe und mich auf dieses Thema, auf das Vergleichen vorbereitet habe, nur kurz für die, die zum ersten Mal da sind, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie Lifehacks und letzte Woche ging es um Dankbarkeit und ich darf heute über das Vergleichen reden. Genau, und als ich mich letzte Woche oder ja die Woche vorbereitet habe über das Vergleichen, kam mir immer wieder eine Frage in den Sinn. Warum in aller Welt vergleiche ich mich? Warum in aller Welt vergleichst du dich? Warum vergleichen wir uns überhaupt? Und das Vergleichen, habe ich rausgefunden, ist ein psychologischer Prozess. Also es ist eigentlich was völlig Normales. Es fängt bei den Kindern an. Ganz kurz, dein zweijähriger Sohn, er beobachtet die Umwelt, er nimmt die Umwelt wahr, er nimmt seine Umgebung wahr und er versucht, dem nachzuahmen. Ein Beispiel. Stell dir vor, dein dreijähriger Sohn oder dein zweijähriger Sohn, wie auch immer, deine zweijährige Tochter, spielt gerne Fußball. Und ihr geht immer auf ein Fußballfeld und dann abends läuft ein Fußballspiel und dein kleiner Sohn sieht Ronaldo. Oder sieht so Messi. Oder Ibrahimovic, wie auch immer. Und na klar versucht er, dem nachzuahmen. Er sagt, Papa, ich möchte wie Ronaldo sein. Ich möchte wie ein Messi sein. Und dem versucht er dann nachzuahmen. Und bei uns Erwachsenen, bei uns Jugendlichen ist das so, dass das Vergleichen meist tief unterbewusst abläuft. Und wir kriegen es selber schon gar nicht mehr so mit. Man geht durch den Tag hindurch, nimmt unterschiedliche Persönlichkeiten wahr, du nimmst unterschiedliche Charakteren wahr, unterschiedliche Situationen und du vergleichst deren Situation mit deiner Situation. Und wie ich schon erwähnt habe, man sieht natürlich immer nur das, was andere haben und was ich selber nicht habe. Und aus diesen negativen Gedanken, aus diesem negativen Gedankenkonstrukt entstehen dann schlechte Gefühle. Und leider ist es so, dass für viele das Vergleichen schon zur Routine geworden ist. Für viele, jeder in diesem Raum hat sich schon mal verglichen. Vielleicht bist du auch hier und für dich ist das Vergleichen schon was völlig Normales. Und leider ist es so, dass unsere Leistungsgesellschaft das auch heutzutage noch fördert. Beispiel Instagram, bestes Beispiel. Ich habe kein Insta, aber ich kenne mich trotzdem gut aus. Hansi geht in den Urlaub, fliegt nach Italien, kommt zurück nach Deutschland und postet seine drei besten Bilder. Und denkt, ja Mann, viele Likes, richtig cool. Zwei Minuten später scrollt er wieder weiter und sieht, dass der Flicky in Hawaii war. Und Flicky natürlich hat viel krassere Bilder, viel krassere Urlaubsbilder. Und was denkt sich Hansi? Oh Mann, dieser Flicky, der hat viel zu viel Geld. Warum geht's ihm denn so gut? Was hat er, was ich nicht habe? Warum kriegt er mehr Likes? Warum hat er mehr Follower auf Instagram? Warum hat er so krassere Bilder? Ich bin doch elendig. Ich möchte euch ganz kurz aus meinem Leben erzählen. Wisst ihr, als bevor ich auf der Bibelschule angefangen hatte, war ich ein Jahr zuvor auf den Philippinen und da davor habe ich eine Lehre zum Augenoptiker gemacht. Jana, High Five. Und ich habe die Lehre wirklich geliebt. Also ich habe meine Arbeitskollegen geliebt, ich habe die Ausbildung an sich geliebt, ich habe meinen Chef geliebt gehabt und sie mochten mich auch alle. Ich habe mich mit jedem gut verstanden, selbst mit den Kunden. Ja. Und alles lief eigentlich wie geschmiert. Der erste Arbeitstag, Bombe. Zweite, dritte, vierte Arbeitstag. Alles war gut, bis der erste Gehaltszettel kam. Boah, ich sag euch, ich hätte an dem Tag eigentlich gleich gekündigt gehabt. Ich hätte gleich eine Kündigung abgeben können, in der Probezeit schon. Weil damals das Gehalt so mickrig war, dass ich dachte, Gott, ich komme hier nicht durch. Ich kann doch nicht hier arbeiten. Und dann besser wurde es noch, also die Sahne auf dem Törtchen noch, als ein bester Freund zu mir kam und sagte, hey Bruder, ich werde jetzt einen Nebenjob bei Daimler anfangen, für 4 Wochen. Nach und nach, die Zeit verging und man verglich die Gehaltszettel. Und ich stellte fest, dass dieser Junge in 4 Wochen mehr verdiente als ich in ein paar Monaten zusammen. Und natürlich habe ich Gott dafür blamiert, habe gesagt, Gott, wie kann das sein, dass ich so wenig verdiene? Und wisst ihr, jedes Mal, wenn wir keine Antwort auf irgendwas wissen, dann finden wir eine Antwort immer in einem Buch. Und das ist die Bibel. Wenn du da bist und du findest, du hast vielleicht keine Antwort und du hast eine Frage zu etwas, aber du hast keine Antwort drauf, schlag einfach die Bibel auf. Und genau das möchte ich mit euch tun. Matthäus 20, 1 bis 16. Ganz kurz zum historischen Kontext, dass ihr Bescheid wisst. Also hier ist es so, dass Jesus von Galiläa nach Judäa geht. Und Judäa befindet sich ja jenseits des Jordans, da in der Ecke. Und ihm folgt eine große Menschenmenge und er erzählt ein Gleichnis. Und ich möchte vorlesen. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der morgen früh ausging, um Arbeit in seinem Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die 3. Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, und was Rechtes will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die 11. Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeit und bezahle ihnen den Lohn, indem du, man bemerke, bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die 11. Stunde eingestellt worden waren, und es empfing jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, da empfing auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich möchte ganz kurz nochmal die Geschichte ganz kurz nochmal erzählen, konstruieren für euch. Ist schon relativ lang. Also der Hausherr, der Gutsherr, der in dieser Geschichte genannt wird, steht für Gott selbst. Und wir lesen hier, dass er sich am frühen Morgen aufmacht und Tagelöhner zu finden. Tagelöhner gibt es heute noch, wenn du heute dich nach Judäa begibst. auf diesem Marktplatz stehen heute noch Tagelöhner da. Und wie der Name schon sagt, Tagelöhner sind die Menschen, die für einen Tag arbeiten und dafür einen Lohn ausgezahlt bekommen. Und dieser Hausherr macht sich auf den Weg am frühen Morgen und ein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr. Früher Morgen wird gleichgesetzt mit 6 Uhr. Okay, er macht sich auch um 6 Uhr. Er geht auf diesen Marktplatz und sucht Tagelöhner. Und diese Tagelöhner stehen da untätig rum und er fragt sie, wollt ihr denn nicht arbeiten? Kann ich euch einstellen? Und er stellt sie ein. Das Gleiche macht er um die dritte Stunde. Dritte Stunde meint ihr dann 9 Uhr, also 3 Stunden später. Sechste Stunde, neunte Stunde und so weiter. Also 12 Uhr, 15 Uhr. Und was hier zu beachten gilt, dass der Hausherr mit den Ersten was vereinbart hat. Und zwar sagt er ihnen, ich werde euch einen Denar geben. Bei den weiteren aber erwähnt er kein Wort, sondern sagt, nur das, was euch recht ist, das will ich euch geben. Soweit, so gut. Die Ersten, die haben 12 Stunden zu arbeiten, weil ein Arbeitstag damals beträgt ungefähr 12 Stunden. Und die dritte Stunde, die arbeiten 9 Stunden, die weiteren 6 Stunden, die anderen 3 Stunden. Und das Gleiche macht er, bis er um die 11. Stunde rausging. In Vers 6 erreicht Jesus den Punkt eigentlich, den er erreichen wollte. Als er um die 11. Stunde ausging, fand er immer noch andere rumstehen. Hier kann man mit Recht sagen, dass das Verhalten des Gutsherrn irgendwie richtig banal, richtig komisch ist. Also wer geht denn um 17 Uhr raus und stellt einen Tagelöhner ein, der nur einen Tag, eine Stunde arbeitet? Komisch, oder? Um 18 Uhr endet ja der Tag. Der Gutsherr aber lässt sich hier an nichts fehlen, ist voller Energie und will ein Doppeltes erreichen. Er will die Sicherstellung der Ernte, also der Trauben, und er will möglichst viele Arbeiter. Und nach alter testamentlicher Vorschrift muss der Gutsherr am Ende des Abends den Lohn auszahlen an seine Arbeiter. Und so genau beauftragt der Gutsherr einen Verwalter. Und der Verwalter ruft alle Arbeiter zusammen. Man bemerke von den Letzten bis zu dem Ersten. Und er sagt, zahle ihnen den Lohn aus. Und die Spannung wird aufgebaut. Die Letzten, die angefangen haben, die um 17 Uhr angefangen haben, kriegen jeweils einen Denar. Und so geht es weiter, bis sie zu den Ersten kommen. Und die Ersten hier in der Geschichte denken, dass sie mehr bekommen. Weil wenn die Letzten schon einen Denar bekommen haben, dann müssten wir doch eigentlich, die 12 Stunden gearbeitet hatten, mehr bekommen. In Vers 11 lesen wir aber, dass sie auch nur einen Denar bekommen haben. Wisst ihr, ich finde interessant, dass die Ersten, die gearbeitet haben und als Letztes den Denar bekommen, dass sie den Denar nicht ablehnen. Sie hätten auch sagen können, nein, will ich nicht. Das ist unfair, ich möchte 5 Denar. Aber sie nahmen ihn an. Was wollten eigentlich die Letzten? Was wollten sie darüber hinaus? Dass den anderen weniger und ihnen dafür mehr gegeben wird. Das wollten sie. Das ist das Problem der Menschen bis auf den heutigen Tag. Wir murren alle gegen den Gutsherrn. Ich habe noch eine Frage. Können wir Vers 12 lesen? Und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Ganz kurz, ganz ehrlich, okay, unter uns. Wer fühlt hier eine Sympathie für diesen Vers? Wer sagt, das ist unfair? Da gebe ich denen recht. Hey, wisst ihr, ich habe auch eine Sympathie für diesen Vers gefühlt. Und weil wir eine Sympathie für diesen Vers fühlen, ist es eigentlich ein guter Maßstab dafür, dass wir nicht die Wertvorstellung Gottes teilen. Dass wir nicht die Wertvorstellung Gottes teilen. Gott ist anders als wir. Und vielleicht bist du auch hier und du murrst gegen deinen Gutsherrn und du murrst gegen Gott. Du murrst gegen Gott und vergleichst dich. Und dieses Vergleichen, das führt hin zu Minderwertigkeitskomplexen, führt hin vielleicht auch zu Stolz, führt hin zu Neid. Und in diesem Text steht drin, blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin. Und ich möchte heute über Neid sprechen. Ein Punkt davon ist Neid. Neid kann leicht verwechselt werden mit Wünschen oder Ambitionen, die wir uns setzen. Es ist nicht Schlechtes, wenn wir uns messen an Personen. Es ist nicht Schlechtes, wenn du ein Vorbild hast. Aber Neid ist etwas anderes. Neid ist Missgunst. Wir gönnen einem anderen etwas nicht, weil wir es selbst gerne hätten. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich sage, hey, ich hätte gerne einen Job wie du oder ich hätte gerne deinen Job. Und das ist das Problem, das viele haben. Wir werden schnell neidisch. Neid ist eine sehr, sehr, sehr weit verbreitete Sünde. Neid gibt es in jeder Kultur, in jeder Schule. Fängt an auf dem Spielplatz. Überall auf der Welt. Neid gibt es auch in der Familie. Selbst in der Gemeinde gibt es Neid. Und dabei sieht man natürlich, was andere haben und was man selber alles gar nicht so hat. Und wie bei einer leichten Droge führt Neid dazu hin, dass es das Leben zerstört. Neid zerstört unsere Beziehung zu Gott. Neid hält uns davon ab, Gottes Willen zu tun. Neid nimmt dir den Blick von Gott. Nimmt dir den Blick von Gott und seinem Willen für dich. Und im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg können wir einige Punkte sehen, wie wir das überwinden können. Und bevor wir uns das näher ansehen, möchte ich ganz kurz drüber sprechen, wie schädlich Neid für uns sein kann, dass ihr euch darüber bewusst seid. Und der erste Punkt ist, dass Neid die Einzigartigkeit übersieht, mit der uns Gott geschaffen hat. In Psalm 139 zum Beispiel finden wir, dass Gott jeden einzelnen Menschen einzigartig, wundervoll und wunderbar gemacht hat. Der Schreiber geht sogar so weit, sagt, im Leibe deiner Mutter habe ich dich geformt. Die Bibel betont, dass Gott jeden Menschen einzigartig gemacht hat. Gott macht keine Kopien, er schafft nur Originale. Hey Gott, wenn Gott nicht mal, heute Morgen hat es geschneit, wenn Gott nicht mal zwei identische Schneeflocken schafft, warum soll er denn zwei gleiche Menschen machen? Jeder hat seinen individuellen Fingerabdruck, jeder hat seinen individuellen Herzschlag, jeder hat seine eigene Stimme, jeder hat seinen persönlichen Charakter. Wenn du eines Tages, wenn ich eines Tages Gott gegenüberstehen werde, würde mich nicht fragen, hey Amiel, warum warst du nicht wie Simon? Warum warst du nicht wie deine Schwester? Warum warst du nicht wie deine Mutter? Gott würde mich, wenn dann schon, fragen, hey, ich habe dir meinen Sohn Jesus gegeben. Warum hast du dich ständig verglichen mit anderen? Warum warst du einfach nicht du selbst? Die Wurzel von Neid ist, dass wir nicht erkennen oder unsicher darüber sind, dass Gott uns wunderbar und einzigartig gemacht hat. Paulus schreibt sogar dazu, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du dich mit Gott zurechten willst? Spricht auch das Werk zu seinem Meister. Hey Meister, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Du hast wohl nicht gewusst, was du mit mir machst. Gott, wenn du klug wärst, dann hättest du mich anders gemacht. Neid verleugnet die Einzigartigkeit, mit der Gott uns geschaffen hat. Und im Umkehrschluss, so hart es klingt, Neid ist eine Beleidigung für Gott. Neid zerstört unsere Beziehung zu Gott. Der zweite Punkt ist, dass Neid zu jeder anderen Sünde führen kann. Ich lese vor, im Jakobusbrief steht drin, wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Eine andere Übersetzung lautet auch, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung jede schlechte Tat. Jakobus macht uns hier klar, dass Neid keine Kleinigkeit ist, sondern die Wurzel zu jeder anderen Sünde. Neid kann dich dazu bringen, dass du lügst. Neid kann dich dazu bringen, dass du stiehlst. Neid kann dich sogar so weit dazu bringen, dass du jemanden umbringst. Du fragst dich bestimmt jetzt, hä, was labert der da vorne? Gucken wir uns die Bibel an. Die Bibel ist voller Beispiele dafür. Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen, weil er neidisch war. Saul wollte David umbringen, weil er neidisch war. Josef wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft, weil sie neidisch auf ihn waren. Jesus wurde von den Hohepriestern an die Römer ausgeliefert, weil sie neidisch auf ihn waren. Und das Thema ist zum Glück Lifehacks. Ein Lifehack sagt immer, oder gibt uns immer Tools, wie wir dem überwinden können. Und das möchte ich euch mit euch jetzt anschauen. Der erste Punkt ist, ganz wichtig, vergleiche dich nicht mit anderen. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass es ist keine Sünde, sich mit anderen zu messen. Oder auch gar zu vergleichen. Aber wenn es zu Neid führt, dann ist es Sünde. Sehen wir uns nochmal die Verse 9 bis 10 an. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, würden mehr bekommen. Warum dachten sie denn, dass sie mehr bekommen würden? Sie hatten mit dem Besitzer für ihren Dienst einen Tageslohn von einem Denar ausgemacht. Damals war das noch ein fester und allgemeiner, gebrauchlicher Tarif. Aber als sie sich mit den Leuten, die zuletzt kam, verglichen haben, meinten sie, dass sie mehr bekommen würden. Und weil sie es nicht bekommen haben, wurden sie neidisch und sie stritten sich nicht nur untereinander, sie stritten sich sogar mit dem Gutsherrn. Sich zu vergleichen ist wie ein Volkssport hier. Sich zu vergleichen ist beliebter sogar als Fußball. Wir vergleichen uns immer und überall. Wir vergleichen, angefangen bei mir, angefangen bei den Zeugnisnoten, bis hin zu unseren Eltern, vielleicht bei dir, deinen Kindern, unsere Ehepartner. Wir vergleichen unsere Jobs, unsere Ziele, unsere Träume, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unser Aussehen, unser Äußeres, unsere Hautfarbe, alles Mögliche. Aber vergleichen ist dumm. Inwiefern ist es denn dumm, sich zu vergleichen? Es ist dumm, weil Gott jeden von uns einzigartig gemacht hat. Wir können uns eigentlich nicht vergleichen, weil Gott jeden von uns unvergleichlich gemacht hat. Es ist also so, ich gebe euch ein Beispiel, so wie wenn sich eine Zitrone mit einer Melone vergleichen würde. Ja, ihr lacht. Die Zitrone würde sagen zur Melone, hey, oder zu Gott, ach Gott, die Melone ist so schön groß und so schön süß. Warum kann ich nicht so sein? Aber Gott hat diese Zitrone extra sauer gemacht. Extra so klein gemacht für ihren bestimmten Zweck. Oder nur weil eine Rose besser riecht als ein Strauß Blumenkohl, heißt es nicht, dass sie den besseren Eintopf vergibt. Jeder von euch hat einen Zweck in dieser Welt. Vergleich dich nicht, hör auf damit. Leg es ab. Der zweite Punkt ist, wir sollen uns nicht vergleichen im ersten Punkt, aber der zweite Punkt ist, freue dich über Gottes Güte zu anderen. Oder im anderen Sprachstil, gönne es anderen von Herzen. Das ist die zweite Seite der Medaille. Einerseits, was wir nicht machen sollten, ist uns vergleichen. Andererseits, was wir machen sollen, ist es anderen zu gönnen, wenn sie einen Erfolg haben. Wenn Gott sie segnet, dann gönne es ihnen doch von Herzen. Die Bibel sagt auch im Prediger, freue dich mit denen, der sich freut, und weine mit denen, die weinen. Hey, wenn jemand von euch, wenn du auf Wohnungssuche bist und dein bester Freund hat eine Wohnung gefunden, dann gönn's ihm. Aber im Gegensatz dazu ist es bei uns oft schwerer, mit dem Erfolg von anderen umzugehen und sich ehrlich mit ihnen zu freuen. Insgeheim denken wir manchmal, ach Gott, warum ist es so? Auch hier in der Geschichte, als die Ersten in der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten je einen Denar. Und der Eigentümer fragt, bist du neidisch, weil ich gütig bin? Frag dich doch mal selbst, wann habe ich denn das letzte Mal jemandem ein Kompliment gemacht? Wann habe ich denn das letzte Mal jemandem etwas wirklich von Herzen gegönnt? Ohne dass du selbst hattest. Der dritte Punkt, sei dankbar für das, was du hast und für das, was du bist. Wisst ihr, die Arbeiter in dem Gleichnis waren undankbar wegen einem Punkt. Sie hatten vergessen, dass sie zuvor arbeitslos gewesen waren. Sie hatten vergessen, dass sie untätig auf diesem Marktplatz herumstanden und nichts hatten, bis der Gutsherr kam. Auch wir alle waren mal arbeitslos gewesen. Auch wir alle, jeder in diesem Raum, war verloren gewesen, getrennt von Gott. Jeder. Und deswegen ist es so wichtig, uns immer wieder die Gnade Gottes vor Augen zu führen und zu sagen, Herr, danke für deine Gnade. Danke dafür, dass du so viel für mich getan hast. Ohne dich wäre ich nicht hier. Ohne dich wäre ich nicht hier. Ohne dich könnte ich mich immer hier hinsetzen. Paulus schreibt an die Korinther, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt ist, warum prahlst du denn damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Wir haben schon mehr, als was wir brauchen. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und hast Kleidung an deinem Körper, was ich sehen kann, dann geht's dir gut. Wenn du ein paar Münzen in deiner Tasche hast, dann geht's dir gut. Wenn du heute Morgen ein Frühstück hattest, bevor du zum Gottesdienst gekommen bist, dann geht's dir gut. Wenn du heute Abend weißt, wo du schlafen wirst, dann geht's dir gut. Wenn du einen festen Dach über deinen Kopf hast, dann geht's dir gut. Dir geht's so viel gut, so viel besser als Millionen von Menschen auf dieser Welt. Ich war auf den Philippinen ganz kurz und ich habe Menschen gesehen, die auf dem Müll geschlafen haben, die sich Tag und Nacht, morgens, Tag wirklich den ganzen Tag nur vom Müll ernährt haben, nichts anderes zu essen bekommen haben. Und ich beschwere mich darüber, dass das Essen bei meiner Mama kalt ist. Aus Neid fragt man immer, warum hat der andere das? Warum habe ich nicht das? Warum gibt Gott dem immer das Bessere und mir immer das Schlechtere? Aber Dankbarkeit lässt fragen, Gott, warum ich? Warum habe ich denn so viel bekommen? Warum kann ich in Freiheit leben? Warum kann ich hier im Wohlstand leben? Warum kann ich diese schöne Kleidung tragen, während so viele Leute nichts zum Anziehen haben? Neid basiert immer auf dem Gedanken, dass man glücklicher und zufriedener sein muss als alle anderen. Aber man wird nie zufrieden, wenn man mehr hat. Die Bibel empfiehlt uns sogar, gib dich mit dem zufrieden, was du hast und strebe nicht nach dem, was du nicht hast, weil das ist wie vergebliches Jagen nach dem Wind. Paulus sagt selbst, obwohl er am wenigsten hatte, mir genügt das, was ich habe und es gefällt mir, auch wenn es nicht irgendwie geht. Paulus war nicht von Natur aus ein zufriedener Typ. Er hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Wir sollten das wie Paulus lernen, weil das ist geistliche Reife. Wir sollten innerlich so reif werden, dass wir zufrieden sind, obwohl die Dinge manchmal nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Und wir sollten dankbar für das sein, was wir sind und was wir haben. Das ist geistliche Reife. Und der vierte Punkt, auf den ich kommen möchte, ist, vertraue auf Gott, auch wenn das Leben unfair aussieht. Das ist so ein Punkt, was mich in meinem Leben sehr oft angekotzt hat. Gott, das Leben ist doch so oft unfair. Warum lässt Gott das zu? Warum passiert das und das? Warum hat er schon einen festen Arbeitsplatz und ich nicht? Warum kriegt er bessere Schulnoten als ich, obwohl ich mich so viel länger vorbereitet habe? Das, was mit den Arbeitern hier passiert ist in der Geschichte, sah unfair aus. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Ein Zeichen dafür ist, dass Neid für uns ein Problem ist, dass wir oft wie die Arbeiter sagen, das ist nicht fair. Neid zeigt uns eigentlich im Umkehrschluss, dass wir Gott nicht ganz vertrauen. Sehen wir uns zum Abschluss die Antwort des Gutbesitzers an. Er sagt, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über 1 Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Hey, lass mir das sagen. Gott ist gerecht, auch wenn wir sein Handeln nicht immer verstehen. Gott kennt uns. Gott weiß besser, was für uns gut und richtig ist, als wir selbst. Vor allem wird uns am Ende nicht nach den Dingen fragen, die wir nicht von ihm bekommen haben. Er wird uns nicht nach den Dingen fragen oder nach den Dingen messen, die wir nicht bekommen haben. Gott ist gerecht und deswegen sollten wir auf ihn vertrauen. Prediger 3 steht drin, dass Gott alles richtig machen wird zu seiner Zeit. Hör auf, dich zu vergleichen, sei dankbar. So wie Gary letzte Woche gesagt hat, so wie David zu seiner Seele gesprochen hat, Seele, sei dankbar. Vergleich dich nicht, vergleich nicht deine Situation mit den Situationen anderer, sondern gönn es ihnen, wenn es ihnen gut geht. Vergleich dich nicht mit anderen, freue dich über die Güte Gottes zu anderen, sei dankbar für das, was du bist und für das, was du hast und vertraue auf Gott, auch wenn das Leben unfair aussieht. Vergleich dich nicht. Hey, können wir bitte alle kurz aufstehen? Bitte, bitte jeden, seine Augen zu schließen. Und ich möchte fragen, vielleicht ist es in deinem Leben so, vielleicht ist es schon bei dir so eine Art Krankheit. Und du vergleichst dich ständig mit irgendjemandem. Und das führt hin zu Neid, zu Frustration, zu Stolz, zu Minderwertigkeitskomplexen, wie auch immer. Und du sagst, heute soll ein Ende damit sein. Und du sagst, du möchtest es dann das nicht mehr. Dann bitte ich dich, bitte doch deine Hand zu heben. Und einfach Gott ehrlich ein Bekenntnis zu machen, sagen, Gott, ich möchte es ablegen. Dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben und ich möchte für dich beten. Danke. Vater, wir bitten dich, du hast all die Hände gesehen und du hast auch die Hände gesehen, die vielleicht sich nicht getraut haben, nach oben zu gehen. Und Herr, du kennst unser Herz besser, als wir es kennen. Und Vater, ich bete, dass jeder Neid, jedes Vergleichen im Namen Jesu jetzt gefangen genommen wird. Vater, wir beten, dass du uns näher zu dir hinziehst, dass wir mit deinen Augen sehen können, dass wir wirklich eine Adlerperspektive haben können, dass wir wie ein Adler aufsteigen können, über unser Leben schauen können und dass wir sehen, was du vorhast mit uns. Dass wir nicht so eine Hühnermentalität haben und auf dem Boden nur picken und nicht wissen, wo wir hingehen sollen. Nein, Vater, dass wir wirklich aufsteigen wie ein Adler und eine ganz andere Perspektive über uns, über dich haben, Jesus, und mit dem, was du vorhast über unser Leben. Und bitte, breche du jedes Vergleichen in unsere Herzen, in unseren Gedanken, Vater. Denn das zerstört unsere Beziehung zu dir, das zerstört unsere Beziehung zu anderen. Und ich bitte dich, dass du uns da hilfst. Danke für deine Hilfe, die jetzt gekommen ist und immer wieder kommen wird. Du machst es uns möglich. Amen.